Um uns etwas dazu zu sagen, ist hier Oliver Edlin.
So, thank you very much.
Ja, vielen Dank.
Thanks for coming.
Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin etwas nervös, weil ich noch nie vor so vielen Leuten gesprochen habe. Und seid etwas gnädig mit mir. Ich habe auch einige Live-Demo-Demonstrationen mitgebracht. Und denn Mirko hat gesagt, es ist viel cooler, als wenn ihr die Demos hier macht. Selbst wenn es nicht funktioniert, die Leute werden es trotzdem toll finden. Und ja, Live-Demos funktionieren oft nicht. Ich habe 7-mal ausprobiert. Aber je mehr Leute zugucken, desto Wahrscheinlichkeit ist, dass es einfach nicht funktioniert. Mein Hintergrund ist, ich bin aus der Audio-Video-Industrie, Broadcast und Events und so. Und da hatten wir ein Kabel pro Signal, also ganz viele Kabel, das war einfach ganz unflexibel. Und wir hatten Embedder und De-Embedder, um das Audio aus dem Video rauszukriegen. Und es war einfach eine große Belastung und war schwer. Und wir haben flexiblere Lösungen gesucht. Und Audio- und Videosignale über das Netz zu senden geht, aber wir wollen das professionell machen, auch über das Netzwerk. Und wir wollen dieselbe Qualität haben wie vorher. Also muss es synchron sein und es muss extrem niedrige Latenz haben und die Latenz muss kontrollierbar und genau gleich sein. Und wir wissen, die Netzwerke sind asynchron und Pakete können in der falschen Reihenfolge ankommen und es gibt keine Zeitgarantien. Und wir sind einfach faul gewesen und wir denken, vielleicht wollen wir das Rad nicht nochmal neu erfinden. Also haben wir andere Industrien angeguckt und wir haben die Lösung gefunden, Uhren sehr genau zu synchronisieren. Das war die Idee. Es wird in der Telekommunikation benutzt. Und ich habe gerade GSM-Leute gefunden, die benutzen das, um die Telefonmasten zu synchronisieren. Es wird für Messungen benutzt. Man kann gucken, woher das Erdbeben kommt, wenn man verschiedene Zentren hat. Handel wird es genutzt. Ich habe meine Nvidia-Aktien leider verkauft. Ich habe meine Aktien verkauft, Nanosekunden, bevor der Markt zusammengebrochen ist. Und natürlich muss das Stromnetzwerk synchronisiert werden. Und ich habe gehört, dass es in R-Mode-Projekten auch benutzt wird. Das war ein sehr interessanter Vortrag heute Morgen. Und das war auch eins meiner Ziele, hier Leute kennenzulernen, die auch Uhrensynchronisation machen. Und damit haben wir das Konzept von synchronem Medientransport erfunden. Wir mischen natürlich Audio, Video, Videokameras, Mikrofone. Und wenn man die Pakete ins Netzwerk packt, dann bekommen die natürlich einen Zeitstempel. Das heißt, dieses Paket wurde 8:45 gesendet. Und dann haben wir Monitore und Mischpulte. Die lesen den Zeitstempel mit einer bekannten Differenz. Das nennen wir auch Verzögerung oder Puffer oder so. Aber es heißt eigentlich Link Offset. Und natürlich, müssen die beiden Geräte natürlich auf exakt eine Zeit synchronisiert sein. Das muss nicht die richtige Tageszeit sein, aber sie muss bei beiden genau gleich sein. Und bei AES-67 benutzt man genau dieses Prinzip. Das ist ein Standard für Audio. Und SMPTE 2110 für Video und Auto benutzt das auch. Und die sind faul oder sie sagen, sie sind ressourceneffizient. Aber wir müssen natürlich, für Audio benutzen wir einfach das AES-67, was es schon gibt. Und dann müssen wir uns nur noch um das Video kümmern. Und es gibt noch AVB Milan, das auch für Audio und Video genutzt wird. Und es gibt von verschiedenen Herstellern wie Dante und Ravenna und Kulan, Livewire und Widnet, gibt es im Prinzip das gleiche Konzept. NDI, Netflix und YouTube benutzen das nicht und im Fernsehen wird das auch nicht benutzt. Und man weiß es, wenn man ein Fußballspiel guckt und der Stürmer läuft auf das Tor zu und man hört die Nachbarn schon oh, sagen, weil die Zeiten eben nicht synchronisiert sind und die schon voran sind in der Zeit. Aber diese, worüber wir hier reden, ist synchronisiert, die haben alle dieselbe Uhr. Worüber sprechen wir genau? Es gibt das Precision Time Protocol. Es ist wie NTP, aber es ist viel genauer. Und NTP heißt deswegen auch Not So Precise Time Protocol, also unpräzises Zeitprotokoll, aber das sagen wir intern dazu. Es gibt viele verschiedene Versionen. Die aktuelle Version ist Version 2, das ist von der meisten Technologie benutzt wird. Es gibt 2.1, das wird am CERN zum Beispiel benutzt. Und diese AMOD-Technologie benutzt es und der Fluxkompensator benutzt es wohl auch in der Theorie. Dann gibt es noch AVB Milan, die benutzen das Gleiche, aber die benutzen keine IP-Adressen, sondern nur die MAC-Adressen, aber im Prinzip ist das vom Konzept her das Gleiche. Und wie funktioniert das? Man braucht einen Zeitsender und einen Zeitempfänger und formal heißen die früher mal hat man Master und Slave dazu gesagt, aber das macht man heute nicht mehr. Aber in der Literatur wird er trotzdem benutzt und auf dem Messgerät heißt es immer noch Master und Slave. Stattdessen heißt es jetzt Leader und Follower. Und ja, im Deutschen ist das auch nicht so gut, der große Führer zu sagen. Und also sagen wir einfach Zeitsender und Zeitempfänger. Und der Zeit. Also, wenn ich noch die alten Ausdrücke benutze, entschuldigt das bitte, das ist einfach nur, weil ich so nervös bin. Das heißt, wir haben einen Zeitsender, der sendet Synchronisationssignale mehrere Male pro Sekunde. Ich weiß nicht genau, in der Schweiz hatten wir eine Telefonzeitansage und er sagt, beim nächsten Piep ist es 7 Uhr und 15 Minuten und dann wusste man, auf was man seine Uhr einstellen muss. Aber diese Synchronisationsnachrichten sind im Prinzip das Gleiche und die werden mehrmals pro Sekunde gesendet.
Ja,
danke, dass ihr hier mitdenkt in der ersten Reihe. Wir haben so einen Zeitsender hier, einen Time Transmitter, der Besenkammer. Und es ist ein langes Kabel, das kommt hierher und wir haben zwei Switches und wir haben zwei Zeitempfänger, die diese Synchronisationsnachrichten empfangen. Und das ist das Bild von in der Besenkammer, das untere.
And let's have a look at it.
Und lass uns das mal angucken. Hoffentlich funktioniert das.
Please tell me if it needs to be bigger.
Und sagt mir, wenn es größer sein muss. Ich mache. Und das ist Wireshark. Und wir sehen. Wir haben der Zeitsender sendet diese Synchronisationsnachrichten 8-mal pro Sekunde. Und wir haben den Zeitstempel hier. Das ist eine Billion, irgendwie viele Billionen, was auch immer. Und das sind die Sekunden seit 1970. Oh ja. So, aber weil jeder LEDs mag, habe ich hier was gebaut. Dieses PTP-Log-Anzeigegerät scheint zu funktionieren. Ich stelle das hier rüber.
Still working.
Funktioniert immer noch.
Actually, ChatGPT did it, but
ChatGPT hat es gemacht in Wirklichkeit, okay. Aber es ist okay.
So, go back to the presentation. So the sync messages are
often. Die Synchronisationsnachrichten sind benutzen Multicast, denn es gibt natürlich einen Sender und mehrere Empfänger.
But where does the time transmitter
get its time from? Woher bekommt der Zeitsender seine Zeit? Und es gibt eine Antenne und die benutzt GPS, irgendein Satellitennavigationssystem, Galileo, GLONASS, BeiDou. Und wir konnten einfach eine billige Antenne hier oben aufbauen. Und das großen Dank an die Organisation, dass das hier möglich war, das draußen aufzubauen. Aber ist die Zeit auch richtig? Ja. Gut, es ist ein Live-Demo. PTP benutzt die TAI, das ist die Temps Atomique International. Das ist nicht wie UTC. UTC ist die normale Zeit, sondern und die benutzen Schalttage am 29. Februar und in UTC gibt es auch Schaltsekunden. Und bisher gibt es 47 von diesen Schaltsekunden und Tai hat deswegen einen Unterschied von 47 Sekunden zu UTC und zur Winterzeit haben wir eine Stunde Unterschied in Hamburg. Das heißt, es sollte richtig sein, ja? Okay. Das heißt, es ist sogar korrekt, die Zeit hier. Es ist nicht UTC und es ist nicht Winterzeit, es ist die internationale Atomzeit. Und diese Schaltsekunden wären, wenn man ein Jahr 2000 Problem hätte, alle paar Jahre, wenn man die Schaltsekunden nimmt. Und in UTC haben wir in diesen Schaltsekunden auch so viel Arbeit mit all den Geräten. Und im Moment wird keine weitere Schaltsekunde addiert. Das heißt, diese 47 Sekunden bleiben vielleicht für immer. Und ist die Zeit auch ganz präzise korrekt? Ja, vielleicht nicht, um zur richtigen Zeit Tickets für den Kongress zu kaufen, aber vielleicht ist es für uns hier gut genug. Die Signale bewegen sich mit 2/3 der Lichtgeschwindigkeit durch diese Kabel und wir haben ungefähr 100 Meter von dem Zeitsender zu unserer Uhr hier. Das sind vielleicht 5 Nanosekunden pro Meter. Und sind wir jetzt 500 Nanosekunden daneben? Ich weiß nicht, lass uns mal nachgucken. Also ich weiß, dass diese große Uhr an der Wand ganz cool ist und jedes Büro sollte eine haben. Und ich habe ein Messgerät bei mir, weil das hier nicht so gut lesbar ist. Für Leute, die es hier vorne nicht sehen können, das ist ein Bild davon und das Setup sieht so aus. Wir haben den Zeitsender, wir haben das Netzwerk und wir haben dieses Messgerät, was auch GPS oder allgemein eine GNSS-Uhr benutzt und das vergleicht die beiden Zeiten.
And we are just just restarted.
Lass uns gerade mal neu starten.
I just restarted it. So you're looking at the display of the measurement device.
Und jetzt seht ihr das Display von dem Messgerät. Und wenn die Linie genau bei 0 wäre, dann wäre das die perfekte Zeit. Wenn man jetzt aber die Skalierung mit beachtet, dann sieht man, dass es zwischen 0 und 650 Nanosekunden daneben liegt. Und das sind natürlich nur diese 3 Zeichen hier hinten. Aber okay, wir sind ca. 650 Nanosekunden daneben und jetzt sind wir sogar ein bisschen schneller. Könnte okay sein, um Tickets zu kaufen. Aber wenn wir wirklich sicher sein wollen für den nächsten Kongress, um auch Tickets zu bekommen, dann können wir das vielleicht auch etwas besser machen.
So, and we are not too much off.
Wir sind gar nicht so weit daneben, da PTP tatsächlich auch für die Kabellänge kompensiert. Die tatsächliche Uhr, die sendet einen Delay Request Und der Zeitsender antwortet dann mit einer Delay Response damit. Das heißt, es misst tatsächlich, wie lange es dauert, um von A nach B und wieder zurückzukommen. Und dann sagt es, okay, das sind 1000 Nanosekunden. Also ist die Annahme, dass die Hälfte davon, also 500 Nanosekunden, dann der tatsächliche Delay ist. Und fügen das dann zu den Sync-Nachrichten hinzu. Soweit, so gut. Die Zeit ist synchronisiert, alles gut, fertig. Aber nur ein kleiner Tipp: Muss die Zeit eigentlich korrekt sein? Zum Beispiel für Ticket kaufen, aber zum Beispiel für Video, viele Standalone-Systeme, für die ist das egal, die können 1917 anfangen und zählen einfach hoch und es funktioniert okay. Natürlich für Replikation muss dann die Zeit auch korrekt sein, aber hier muss die Zeit tatsächlich nur dieselbe für jeden sein. Und es darf keine Sprünge in der Zeit geben, denn das könnte dazu führen, dass das Video einfach dann kurz weg ist, und das möchte man natürlich nicht. Aber wenn man nun Audio und Video mit verschiedenen Seiten teilt und das ist unabhängig mit PTP, in verschiedenen PTP Islands, dann muss man das natürlich entsprechend korrigieren. Ich hatte die Chance, mit einem Projekt involviert zu sein, und ich möchte ein paar Erfahrungen davon mitteilen. Eine der ersten Herausforderungen ist, dass das vom Traffic auch mit abhängt. Das heißt, wir fügen etwas Traffic zum Netzwerk hinzu. Das heißt, wir haben hier den ersten Switch und hier den zweiten. Und wir fügen noch etwas Traffic hinzu zwischen diesen beiden Links, und dann schauen wir an, was mit der Zeit passiert und wie es sich verhält.
So. Remember, at the moment we are between 0 and 500 nanoseconds off.
Ja, wir sind derzeit zwischen 0 und 500 Nanosekunden daneben, und jetzt fügen wir etwas Traffic zum Netzwerk hinzu.
And that's actually the bad thing.
Und das ist tatsächlich das Problem. Es ist abhängig von dem Traffic im Netzwerk. Wenn mehr passiert, dann kann die Zeit deutlich mehr Jitter beinhalten. Also, was können wir da machen?
There is PTP Hardware Support.
Es gibt PTP Hardware Support in manchen Switches.
Actually, these switches then can be, they call it PTP transparent clock.
Tatsächlich, diese Switches, die haben, das nennt sich dann PTP transparent clock. Das heißt, sie wissen, wie lange die Sync Message innerhalb vom Switch in der Warteschleife ist, und können dann das Feld entsprechend korrigieren mit dem Correction Field. Das heißt, es kann dann dort reinschreiben, dass es ca. 350 Mikrosekunden gebraucht hat, um das Paket zu senden. Und es wird einfach aufaddiert, und dann hat man tatsächlich wieder die korrekte Zeit. Machen wir das mal. Der Traffic ist immer noch da. Es hat immer noch sehr viel Jitter in der Zeit. Wir loggen uns in den Switch ein. Machen wir das etwas größer?
You see it? Yes.
Seht ihr das? Okay.
It's called PTP mode.
Der Befehl dazu ist PTP mode E2E transparent. Das müssen wir auf den zweiten auch machen.
So sometimes you get lucky with the knife
thing. Also manchmal hat man auch einfach Glück. Wie man sieht, das Messgerät ändert die Range natürlich auch wieder automatisch, und ich starte es einfach mal neu, dass man einen besseren Blick darauf hat.
Ja, okay.
Ah, okay. Also im Moment sind wir zwischen 50 und 80 Nanosekunden daneben. Also haben wir es zu den letzten zwei Zahlen runtergebrochen. Es wird tatsächlich nicht besser, da das Messgerät mit dem internen Oszillator arbeitet und der ist natürlich nicht komplett korrekt und wir haben keinen GPS-Empfang für das. Aber es wird niemals null sein, es wird immer ein bisschen daneben sein, ein bisschen oszillieren, plus minus 20 Nanosekunden. Oh. Und manchmal... ja, ich habe das tatsächlich auch in den Tests davor gesehen. Ich muss wirklich reinschauen, was da passiert. Das könnte ein Bug sein, aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
Just so you know how it looks in Wireshark.
Damit ihr seht, wie das in Wireshark aussieht. Ihr seht, es gibt dieses Correction Field und das ist im Moment null, das ist nicht gut. Aber es gibt eine andere Nachricht. Es ist die PTP-Follow-up-Nachricht. Es ist ein bisschen ein Huhn- und Ei-Problem. Der Switch muss den Timestamp im Paket natürlich auch irgendwo haben, um zu sehen, wie lange es braucht, um das Paket zu bearbeiten. Und dann muss es das in das Paket packen. Das heißt, das funktioniert natürlich nicht, beziehungsweise funktioniert nicht wirklich. Einige Geräte können das tatsächlich auch ein bisschen voraussehen. Und das Gerät sagt, okay, ja, ich kann Follow-up senden. Okay, ja, das war tatsächlich die richtige Korrektur dafür.
So, Follow-up. That's the follow-up switch.
So, das ist die Follow-up-Nachricht. Und wie ich gesagt habe, es gibt keine absolut korrekte Zeit. In Audio und Video sagen wir, okay, ein Jitter von plus minus 500 Nanosekunden ist tatsächlich für alle Geräte okay. Es gibt verschiedene Geräte, manche Geräte kommt tatsächlich mit mehr klar, andere sind da etwas mehr picky, aber plus minus 500 Nanosekunden ist normalerweise gut für jeden. Und nun noch ein bisschen ein Blick auf den derzeitigen Status der Industrie. ABB Milan sagt tatsächlich, dass dieser PTP-Hardware-Support da sein muss in allen Switches. Dante IS67 und SEMTE2110 brauchen es nicht, aber für die ist natürlich trotzdem auch gut, wenn es dabei ist, aber man muss natürlich auch die Switches dazu haben. Und im Moment sieht man auch ein paar Vergleiche zwischen denen, wo das eine mit dem anderen verglichen wird und beim einen ist der Hardware-Support für PTP da und beim anderen nicht. Und das liegt dann natürlich, das sorgt dann natürlich für Vergleiche, die nicht ganz funktionieren.
So, when we were involved in our first big PTP project, we found out about.
Als wir das erste Mal ein PTP-Projekt gemacht haben, haben wir etwas über Dispersion Compensation, also die Bausätze, die man benutzt, um die Dispersion auszugleichen, angetroffen und die werden immer noch in vielen Netzwerken verwendet. Was sie machen, ist, das sind im Prinzip zwischen 1 und 10 Kilometer Kabel, die man in so einem kleinen Gehäuse aufwickelt. Das kompensiert, dass die Wellenlängen der Laser unterschiedlich lang sind und um die auszugleichen, diese Differenz. Ich wollte einen auf eBay kaufen, um euch mitzubringen und zu zeigen, aber es ist leider erstaunlich teuer und deswegen habe ich einen Simulator dafür geschrieben, für so eine DCU.
Es
liegt im Prinzip hier. Das sind am Ende nur 200 Meter Kabel, die ich in, also Glasfaserkabel, das ich jetzt hier in die Ports stecke. Und wie gesagt, es sind 200 Meter. Das heißt, es gibt uns einen Zeitfehler von ungefähr 100 Nanosekunden.
Ja.
Ja. Ja.
Because the light needs to travel.
Weil das Licht muss 1000 Nanosekunden sich bewegen und die Hälfte davon sind halt 500 Nanosekunden. Das ist dann der Ausgleich für diese Zeit. Wir mögen diese DCUs nicht. Es war immer so ein bisschen schmerzhaft, weil es gibt 50 Orte in der Schweiz, wo wir gedacht haben, okay, funktioniert alles. Also wir sind mit unserem Messgerät dahin gelaufen und wir haben aber gesehen, dass es an jeder Stelle uns einen anderen Messwert gegeben hat. Und wir mussten jedes Mal die verschiedenen Links, die wir hatten, ausgleichen. Und da hat uns der jeweilige Verkäufer oder der Händler diese asymmetrische Kompensation gegeben. Also wir mussten bei jedem, in jedem Link, in jedem Switch mussten wir unterschiedlich ausgleichen, weil jeder eine andere Zeit hat, um die er differiert hat. Ja. Die dritte Herausforderung, die wir hatten, war, dass man das Ganze skalieren können muss, weil man kann nicht immer mehr von diesen Zeitempfänger zu ändern, dann wird der Server immer langsamer, weil man schickt halt jedes Mal so einen Request hin und der Sender, also jeder Client schickt natürlich nur einen Request, aber der Sender schickt halt an N Clients wieder raus und es ist halt viel mehr Arbeit für den Sender und es gibt sogar Firmen, die dann Lizenzgebühren verlangen für diesen Zeiträger oder Transmitter. Und es gibt eine Lösung und das nennt sich eine Boundary Clock oder eine Uhr, die an der Grenze des Netzwerks steht. Also das heißt, man hat einen Switch und der hat dann wiederum seine eigene Uhr drin und der agiert dann selber wieder als ein Zeittransmitter. Daher kommt auch dieser Terminus Großmeister oder Grandmaster. Das ist immer noch ein Begriff, den man verwenden darf, auch in unserer Wolkenzeit. Sie nennen es auch den primären Zeitgeber. Das ist einfach ein normaler Zeitgeber. Es ist einfach wie eine Hierarchie oder eine Kette. Also der erste gibt es an den zweiten weiter und der an die anderen. Und damit ist es natürlich dann skalierbar. Das kannst du beliebig viele hinhängen. Also ich will beliebig viele Ebenen. Ich will jetzt nicht mehr Zeit verbrauchen, als ich gegeben habe für diesen Slot. Aber ich bin noch in der Zeit. Ich will hier nichts out of sync bringen. Wer ist jetzt der Zeitgeber? Wie jedes andere Gerät auch, muss so ein Zeitgeber muss sich erstmal selbst bekannt machen im Netzwerk. Im Audio können die meisten Geräte auch die Zeitgeber sein. In Video, nee, wenn jemand Video-Equipment kauft, dann kaufen sie üblicherweise auch einen externen Zeitgeber. Deswegen ist Video-Equipment in der Regel nicht der Zeitgeber dafür. Und in jedem Netzwerk gibt es dann da auch Prioritäten, mit denen die Dinge verarbeitet werden, aber anders als in der Politik hören die einander auch zu. So, jetzt schauen wir uns wieder das Ganze in Wireshark an. Wireshark sagt immer die Wahrheit natürlich. Die Geräte können immer lügen, aber Wireshark niemals euch anlügen.
So. Okay, so here that's our current.
Also, das ist jetzt unser. Es ist jetzt der primäre Zeitgeber, den wir anschauen. Der schickt seine. Er gibt sich hier bekannt mit Nachrichten. Sagt halt, meine Glückszahl ist die 14 oder 15. Und wer nicht eine bessere Priorität als ich hat, in der IT sagt man immer, die Priorität heißt, also bessere Priorität ist immer niedrigere Priorität. Das heißt, wer keine bessere hat als ich, soll bitte schweigen von nun an und ich bin der Zeitgeber. Und das ist bei einer großen Übertragungsstation aufgefallen. Die haben einen Verkäufer, der da aufgetaucht ist und hat gesagt, hey, ich habe hier einen Kopfhörer-Vorverstärker, wollt ihr den mal ausprobieren? Und die haben gesagt, ja klar, lass uns probieren. Es war eine andere Firma und die haben die Priorität auf dem Gerät selbst festgelegt. Und ich stecke das jetzt mal hier in den Port 9 rein. Merkt euch die Nummer 9. Das braucht jetzt ein bisschen Zeit, um zu booten. Und jetzt achtet auch auf die Zeit. Dieses Gerät hat eine andere Zeit. die einfach die letzte, die da gesichert wurde vorm Ausschalten. Und es sieht jetzt, okay, der jetzige Zeitgeber hat die 13, aber wenn das Gerät selbst besser ist, dann fängt das jetzt an und wird der neue Zeitgeber und schickt Nachrichten raus mit seiner eigenen Zeit. Es bootet immer noch. So, und jetzt seht ihr die Ankündigung, dass kommt, also diese Zeitgeber, die melden sich im Prinzip einmal die Sekunde, um allen anderen mitzuteilen, dass sie da sind. Und aber natürlich ist es eine Live-Demo, das dauert jetzt wieder ewig, aber wir können derweil auch einfach auf dem Messgerät gucken. Wir sind immer noch bei 500 Nanosekunden Offset. Ja. Ich habe schon gedacht, ich müsste einen Power-Ethernet-Injektor mitnehmen. Okay, und hier seht ihr, wie sich's ändert. Dieses Gerät hat das Netzwerk übernommen und das hat einen Zeitsprung verursacht und in einer normalen Übertragungsstation, also Film und Fernsehen, würde das dazu führen, dass Audio und Video ausfällt. Dafür gibt es auch eine Lösung und man kann auch diese Announcement-Nachrichten mit übertragen und generieren. Aber manche von diesen Boundary Clock Switches, also diesen Switches, die einen eigenen Grenzzeitgeber haben, die haben ein Feature, die sagen, auf einem bestimmten Port akzeptiere keine solche Ankündigungsnachrichten oder Sync-Nachrichten, ignoriere die einfach. Das ist so ähnlich wie DHCP-Snooping. Das könnten wir jetzt mal anschalten. Das ist der zweite Switch.
PTP Mode Boundary, das mache ich auf beiden Switches.
And on the second switch,
und auf dem zweiten Switch sage ich noch an Ethernet Port 9 PTP Role Master.
Let's check in Wireshark.
Und dann gucken wir in Wireshark. Unsere Glückszahl 13 kommt wieder und hoffentlich ändert sich die Uhrzeit auch wieder auf das Original zurück. Noch nicht. Wir gucken mal. Ah.
Haven't seen this one yet, so interesting.
Sieht aus, als ob sich die Zeit so schnell ändert.
Und
die Geräte werden das sicherlich überhaupt nicht mögen. Und ich habe auch die Boundary Clock aktiviert und die Geräte brauchen jetzt eine Zeit lang, ihre interne Uhr wieder richtig zu stellen. Vielleicht müssen wir doch das wieder aus- und wieder einschalten, einen Power-Cycle machen.
Ja. Not the perfect thing of ChatGPT, but
also das war also nicht perfekt von ChatGPT, aber gucken wir mal, was die Messung sagt. Oh, aha. War gar nicht so weit weg.
I just restarted to.
Jetzt habe ich einmal neu gestartet. Jetzt, ja.
Actually, so, let's check. It's Port 9 on Switch 2.
Gucken, das ist Port 9 an Switch 2. Mal gucken, ob ich das auf dem richtigen Switch gemacht habe. Einmal nachgucken.
Yeah, it actually looks good.
Ja, sieht gut aus.
So. So, also the switch is still talking about master and slave.
Der Switch sagt auch immer noch Master und Slave. Er sagt, er ist Slave auf Port 11 und das sollte auch richtig sein eigentlich.
But still way off.
Aber es ist immer noch ziemlich daneben.
Give it some time.
Warten wir mal noch ein bisschen. Und ja, wenn alles gleich funktionieren würde, wäre es ja keine Live-Demo. Irgendwann.
Ja, so this is this the security feature.
Und das eines der Sicherheitsfeatures. Okay, 10 Minuten, wir sind perfekt synchron bestimmt. Das verspreche ich. Wir brauchen keine Korrektur dafür mehr.
So PTP Port Role Master.
Also die PTP Port Rolle ist hier Master und nicht jeder Switch kann das. Da muss man aufpassen. Mal gerade gucken.
Oh, sorry, man sieht.
It's not magic. Das ist keine Zauberei. Aber man sieht, das neu gebootete System ist gut und jetzt ist es wieder auf der Originalzeit. Aber ich habe nichts anderes neu gestartet und man sieht, es ist immer noch 500 Nanosekunden daneben, weil ich immer noch diese Asymmetrie da drin habe. Und wenn ich das rausnehme, gucken wir, was passiert.
In German, we say, ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen.
Und mal gucken, ob das. Bin sehr gespannt, ob das wirklich auf die Null zurückgeht. Das sollte eigentlich.
Ja, Link ist in.
Ja, Link ist drin. Aha.
I just restarted.
Ich habe neu gestartet. Und das sieht wirklich gut aus jetzt wieder. Jetzt sind wir in dem Boundary Clock Modus von diesem Switch und dieser Switch funktioniert in diesem Modus viel besser und das ist auch der bessere Modus, hat uneingeschränkte Skalierbarkeit und dann haben wir nicht dieses Transparent Switch Clock Problem. So, wir haben jetzt zwischen 0 und 40 Nanosekunden und das ist, glaube ich, ganz okay. Ja. So, das könnte ganz gut sein, für den 40. Kongress da ein Ticket zu kaufen. Ich habe gehört, der Server macht Synchronisation nur mit NTP, also vielleicht ist das der Grund, warum ich kein Ticket bekommen habe und stattdessen einen Vortrag halten musste, damit ich überhaupt reinkomme.
But that's just a rumor.
Aber das ist nur ein Gerücht. Wir kommen zum Ende. Die Herausforderung, denen wir heute gegenüberstehen, ist, die PTP-Implementierungen in Hardware sind zwischen den Herstellern sehr unterschiedlich. Es gibt immer noch jede Menge Fehler. Wenn man es neu startet, dann gibt es einen Sprung zum Teil in der Zeit. Ihr habt das vorhin gesehen. Einige Geräte haben dieses Hardware-Timestamp am Ende der... Die sollten es am Ende der Warteschlange machen, der Queue. Die machen es am Anfang. Der interne Oszillator... Hat der Switch Oszillatoren für jeden Ein- und Ausgang und funktioniert das auf allen VLANs und funktioniert das auch, wenn die Switches gestackt sind und es gibt auch noch viele andere spezifische technische Probleme und einige Hersteller haben ganz spezielle Features und die funktionieren nur bei Vollmond oder die Einstellung darf nicht gemacht werden, wenn es aus dem Westen weht und hier war das, der Switch war in dem einen spezifischen Modus und dann funktioniert das PTP nicht richtig und dann muss man es wieder im anderen Modus hochfahren, damit PTP richtig funktioniert. Endgeräte können auch ein Problem sein. Die Jitter-Toleranz ist oft nicht gut und die Best-Master-Clock-Algorithmus zur Bestimmung des Master funktioniert oft nicht richtig bei mehreren Interfaces. Und PDP-Spoofing ist auch ein Problem. Und die Verteilung von PDP wird immer wichtiger. Und wenn man diese schweizerischen Internetprovider sich anguckt, wäre das praktisch, wenn die einfach PDP wirklich als Dienst übers Internet anbieten würden. Denn die haben Hardware-Switches, die PDP unterstützen. Das wäre sehr schön. Und diese verschiedenen PDP-Profile gibt es. In Audio und Video machen wir Multicast. Die Telekommunikationsunternehmen machen Unicast, einige Hersteller machen MAC-Adressen und die Datenraten sind auch unterschiedlich. Dieser Switch hat eine Uhr und es wäre eigentlich nicht schwierig, von einem Profil in ein anderes zu übersetzen, aber manche sind für Audio-Video verkauft und manche werden für Telekommunikation verkauft und die sind dann auch unterschiedlich. Ja, PDP in großem Umfang auszurollen ist möglich. Die Uhren werden nie genau auf Null kommen. Es wird immer ein bisschen Jitter geben. Und es gibt etwas Neues, das heißt White Rabbit. Das kann wirklich zur letzten Stelle runtergehen, zur letzten Dezimalstelle. Aber das normale PDP ist nur plus minus 20 Nanosekunden. Das ist das Beste, was man erreichen kann. Aber wir haben gesehen, man muss wirklich das überwachen und immer gucken, was es macht. Eine PDP-Uhr an der Wand ist wirklich schön, um es im Büro zu haben an der Wand. Aber es ist ein tolles Protokoll. Ich mag es wirklich gerne. Es gibt ganz viele Features zu Redundanz. Und ja, ist einfach cool. Und das war mein Vortrag. Und wie sieht es mit der Synchronisation aus? Genau zur richtigen Zeit. Perfekt. Vielen Dank.
Thank you, Oliver. So, the sheet already says it. Are there any questions?
So, es sagt es auch dort. Gibt es irgendwelche Fragen? So. Du hast die Follow-up-Nachrichten gezeigt, die der Switch sendet, um die Zeit zu korrigieren, die es im Buffer verbracht hat. Und wenn man jetzt mehrere Switches hat, gibt es dann mehrere Follow-up-Nachrichten, die generiert werden? Nein, es liest tatsächlich die Zeit vom ersten und fügt dann die eigene Zeit hinzu. Das heißt, das ist tatsächlich auch skalierbar. Und das funktioniert auch über mehrere Hops. Das heißt, dass Netzwerkoperatoren das als Service anbieten können. Das heißt, auch wenn man 10 Switches hintereinander hat, dass es immer noch genau ist. Es kommt auf die tatsächliche Implementation drauf an. Es gibt tatsächlich bessere und schlechtere, aber in der Theorie wäre es definitiv möglich, denn die Nachricht kommt rein. Es hat alle Zeit, das entsprechend zu lesen, dann das eigene zu berechnen, das dazu zu addieren und das dann mit dazu zu senden. Denn die Follow-up-Nachricht ist tatsächlich nicht zeitkritisch. Es muss einfach nur irgendwann ankommen. Man kann einfach die Nachricht lesen. Okay, es ist 5 Uhr und dann sage ich, oh, aber die Korrektur ist, es ist eine Minute daneben und die Korrektur kann zu jeder Zeit kommen. Das muss einfach nur hinhauen. Ja. Das heißt, insbesondere für AV-Setups muss man die Zeit natürlich auch nutzen, die man bekommt, in einer zeitkritischen Art. Das heißt, ich möchte auch nicht 5 Minuten warten, um die Uhr entsprechend zu korrigieren. Natürlich, aber wir reden hier über Nanosekunden. Das heißt, es ist auf jeden Fall okay. Es ist gut genug. In einem großen Setup kann man natürlich auch Boundary Clocks nutzen, die dann jeweils ihre eigene Zeit haben. Das heißt, es wird tatsächlich noch skalierbarer. Aber 10 transparente Uhren hintereinander, das wäre natürlich auch möglich. Danke.
Noch eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, warum man das Video braucht, weil in jedem dieser Geräte steckt eigentlich eine Quarzuhr oder ein Zeitkristall. Man könnte auch Video ohne PDP-Synchronisation machen. Es gibt immer auch die Variante, man kann einfach die Pakete empfangen und abspielen, aber wenn man es auf verschiedenen Monitoren haben, auf Videobänden, wenn man es synchronisiert haben will mit dem Audio und das auf eine saubere Art umsetzen möchte, dann kann man auch P2P einfach einsetzen. Ich messe es einmal, es ist da, es kann jeder nutzen. Und man wird dann einfach keine Probleme mit Synchronisation haben. Es ist viel leichter so.
Okay, dann Mikrofon Nummer 2.
Okay, dann Mikrofon Nummer 2 da hinten. Danke. Danke, sehr interessanter Talk. Wenn wir vorher an die Switches, auf die Switches geguckt haben, einer hat gesagt, es war Master auf sowohl Port 1 als auch 18. War das korrekt? Ist das, wie es sein soll? Schauen wir mal nach. So, show PTP. Der hier ist, ja. Von der Sicht dieses Ports, also Port 11, da wird die Zeit, dort ist es Time Transmitter, und das heißt, es bekommt es auf diesem Port. Und das hier, Port Nummer 1, das ist der andere Port vom Messgerät, und Port Nummer 18 ist der Port, der runter zum zweiten Switch geht. Das heißt, hier ist die Rolle, die vom Time Transmitter. Das heißt, es sendet hier die Zeit zum zweiten Switch und sendet die Zeit zum Messgerät. Das heißt, ja, normalerweise bekommt es das auf einem Interface und multipliziert es auf alle anderen Interfaces.
Lovely, I also see the not. So, this answer should have said.
Let's go for the microphone. Lass uns noch einmal hier von dem Mikrofon da vorne hören. Wenn ich also genaue Zeit auf meiner Linux-Maschine haben will, dann sollte ich mich nicht auf den IP-Stack dort verlassen, sondern brauche spezielle Hardware, meinst du? Es gibt PTPVL, das ist Open Source, ein Paket, und es hat viele Interfaces, die Hardware-Zeitstempel unterstützen. Das nimmt die Zeitstempel aus dem Paket raus und umgeht das Betriebssystem, das liest sie schon in der Hardware aus und setzt sie dann um in der PTP. Das heißt, die setzen DMA dafür um. Das weiß ich nicht so genau, so tief stecke ich nicht drin, aber ihr könnt euch mal die Intel 2.10 Chipsets anschauen, der kann das. Es gibt sogar eine Command-Line dafür, mit der man das Interface, diese Sache unterstützt. Ich weiß aber nicht, wie es im Backend funktioniert. Ich frage mich nur, wie das beim IP-Stack ist wegen dem Jitter. Danke dir.
Wie man sieht, der Raum ist nicht so big, nicht so groß. Ich habe noch eine andere Frage wegen dem Open-Source-Ding. ISPs hatten Diskussionen, eventuell PTP zu implementieren, weil es benötigt ist. Und wir haben gesagt, wir werden es machen, sobald wir Open-Source-Dinge haben.
Thank you.
Danke. Sehr, sehr cool.
Another question from the internet.
Eine andere Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, ob es Kryptoentwicklungen gibt für PTP, so wie NTS für NTP. Ich muss ehrlich sein, ich bin nicht so sehr im Kryptografie-Umfeld. Ich weiß, da gibt es Sachen, die passieren. Ich weiß, dass es da Standards gibt. Aber ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich implementiert ist. Ich weiß auch, dass Kryptografie und zeitkritische Sachen, Kryptografie braucht immer Zeit. Es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit es braucht. Also, ja. Ich glaube, es ist schwierig. Es wird wahrscheinlich weit implementiert werden. Von der Perspektive vom NTP-Server, der die Zeit sendet, weißt du, wie es mit dem GNS, mit dem Puls funktioniert? Es wird ein bisschen wie Henne und Ei. Man braucht ja irgendwo erstmal man muss ja erstmal wissen, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist. Natürlich, man hat drei Satelliten. Ich bin jetzt nicht so tief im GNSS. Man braucht drei Satelliten, um die tatsächliche Position zu bekommen. Das heißt, es gibt den Sender, der ist seit 10 Uhr läuft er. Es braucht natürlich seine Zeit, um den genauen Ort zu bekommen. Und sobald es den genauen Ort hat, die Koordinaten, dann braucht es einen vierten Satelliten, und jetzt kennt es die Distanz zwischen sich selbst und diesem vierten Satelliten und kann dann daraus die Latenz entsprechend wegrechnen, um die tatsächliche Zeit zu bekommen, und dann hat es einen internen Oszillator, der mitschwingt und dann über die Zeit und der interne Oszillator kann Rubidium sein. Das hat eine interne Frequenz, die läuft, und dann der Skew-Faktor, den kann man dann berechnen. Ja, also es ist einfach nur eine Phase-Locked-Loop, um das zu berechnen. Ja, genau. Ja, also ich bin jetzt nicht so tief in der Hardware, aber das ist, wie ich es verstanden habe. Danke. Ja, du hast über Oszillatorfehler geredet, und in meiner Erfahrung gibt es bei NTP dort Probleme mit der Zeitfrequenz. Gibt es dieselbe Synchronisation in PTP für die Zeitfrequenzdifferenz? Ja, es gibt diese Phase-Locked Loop, und es braucht einige Zeit. Es ist wie ein Plattenspieler. Also wenn man wirklich einen von diesen sehr uralten Plattenspieler hat, die eine Stunde brauchen, um auf die tatsächliche Geschwindigkeit zu kommen. Es braucht natürlich auch einige Zeit, um aus der Geschwindigkeit rauszukommen. Also die Geräte haben normalerweise immer einen internen Oszillator, und der wird auf die richtige Frequenz trainiert. Und bei PTP gibt es die Zeit. Man kann dann dort die Frequenz und die Phase rausbekommen, indem man diesen internen Oszillator entsprechend behandelt. Zu dem Gentleman, der wissen wollte, wie man das synchronisieren kann mit Linux: man kann einfach eine Netzwerkkarte kaufen für sehr viel Geld, die das dann alles mit PTP kann, und dann kann man die genaue Zeit haben. Danke. Wenn auch immer jemand hier ist, der in Trading arbeitet oder in einem anderen Business, und dort wird PTP verwendet, ich würde mich freuen, darüber zu reden.
So, then to the back.
Dann da hinten. Wenn wir nun alle Uhren synchronisieren wollen für den Ticketverkauf für den nächsten Kongress, und wir machen das über das öffentliche Internet, ist PTP immer noch an der Stelle besser als NTP, oder macht das keinen Unterschied? Denn es gibt ja das Netzwerk dazwischen. Es ist tatsächlich nicht dafür gemacht. Theoretisch könnte es funktionieren, aber es ist nicht dafür gedacht. Und es wird natürlich immer schlechter, je mehr Jitter und Traffic es gibt. Aber wenn ein ISP jetzt sagt, okay, wir machen den Hardware-Support und den Switches an und bieten es als Service an, dann könnte es okay sein. Aber es ist natürlich nicht dafür gemacht. Man kann es natürlich irgendwie dazu zwingen, über das Internet zu synchronisieren, aber es ist dafür nicht gedacht. Man kann natürlich auch mit einem Raspberry Pi seinen eigenen Zeitsender bauen. Das könnte vielleicht ein schönes Projekt sein für den nächsten Ticket-Presale. Wir haben eine andere Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, was für Zeitunterschiede kann man tatsächlich als Mensch mitbekommen? Also wie nah sind wir an etwas, was man als Mensch zumindest nicht unterscheiden kann? Tatsächlich für Video ist es sehr, sehr schlecht. Wenn man eine Slow-Mo macht, und dann sieht man vielleicht die dritte Stelle, aber danach. Und im Audio ist das menschliche Ohr tatsächlich sehr, sehr präzise, denn damals wurde die Zeitdifferenz zwischen den beiden Ohren verwendet, um zu wissen, wo der Bär herkommt, und wenn man es dann entsprechend richtig ausgerechnet hat im Hirn, automatisch dann weiß man, in welche Richtung man rennen muss, und damit, wenn man besseres direktionales Hören hat, dann überlebt man natürlich besser, und damit ist tatsächlich bis zu Nanosekunden runter. Das heißt, wenn man das irgendwie hört und man hört, was es von dort ist, das ist nur diese Zeitdifferenz, und das ist die Zeitdifferenz zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Oh, das ist sehr, sehr präzise. Also es ist tatsächlich runter bis zu einer Nanosekunde. Dann die Frage von da vorne. Eine Frage. Wenn man jetzt vorhätte, das tatsächlich im Internet zu nutzen, wo ist der Unterschied dazu, wenn man die Satellitenuhren dort nutzt, gibt es da irgendwo eine Hürde im Protokoll, um zu entscheiden, welche Boundary Clock jetzt die erste ist? Wenn man eine Quelle hier hat und eine Quelle hier, und wenn man zwei injiziert, ist das so gedacht, dass das passieren kann, oder ist das dann einfach nur etwas, was nicht unterstützt wird? Also ich kann jetzt natürlich nicht für jedes Profil reden und für alles, was es nutzt, aber soweit ich weiß, ist es immer mit Prioritäten. Das heißt, geht nicht wirklich darum, welche Zeit drin ist, es geht darum, wer ist wichtiger. Das heißt, man entscheidet für einen, okay, ja, natürlich, man kann einen Transceiver machen, der von verschiedenen die Zeit sammelt und dann das Mittel ausrechnet. Aber normalerweise gibt es tatsächlich dann halt einen Gewinner, der dann die tatsächliche Zeit sendet, und es muss natürlich nicht der Beste sein. Also es wird quasi entschieden, welcher die Priorität bekommt, und das ist dann die Zeit, die man bekommt. Korrekt? Ja. Dann eine Frage von da hinten. Also das Follow-up-Paket, wie ist das zu dem initialen Paket verknüpft? Kann man das irgendwo attackieren, um Zeit zu ändern? Tatsächlich hat jede Sync-Message eine Sequenznummer. Das heißt, es gibt dann die Sequenznummer, das könnte man natürlich attackieren. Ja, könnte man machen. Danke. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir müssen es tatsächlich jetzt beenden, weil es ist nicht mehr wirklich viel Zeit, aber danke, Oliver. Es war wunderbar.